Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Predigt für heute habe ich überschrieben mit Leben in schwierigen Zeiten. Leben in schwierigen Zeiten. Das Volk Israel hat phasenweise ganz schwierige Zeiten erlebt in der Vergangenheit. Und auch wir haben im Moment den Eindruck, dass wir auf schwierige Zeiten zugehen. Wir werden nachher auf einen Bibeltext hören aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8. Wer seine Bibel mit hat, der kann das schon mal aufschlagen. 5. Buch Mose, Kapitel 8, Verse 1 bis 16. Das betraf die Zeit in Israel, die Zeit kurz vor dem Einzug ins gelobte Land. Und man hatte als Volk eine ganz schwere Zeit hinter sich, nämlich den Durchzug durch die Wüste. Das werden wir lesen und dazu einige Gedanken hören. Dann werden wir uns fragen, welche Herausforderungen wir in heutiger Zeit vielleicht haben. In der letzten Ältestensitzung hat ein Bruder gesagt, müssen wir eigentlich der Gemeinde bereits heute sagen, dass es Gottesdienste auch bei einem Blackout gibt. Blackout, vielleicht ist der Begriff noch nicht so bekannt, bedeutet kein Strom, kein Gas und vielleicht auch keinen Kontakt untereinander, weil nämlich die Smartphones nicht mehr laufen und keinen Strom haben. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, und wollten euch gar nicht eigentlich darauf ansprechen, aber eigentlich ist klar, selbst wenn es diesen Blackout mal gibt, dann wird es einen Gottesdienst geben, weil für einen Gottesdienst brauchen wir nicht unbedingt Strom, wir brauchen nicht unbedingt Technik, wir haben ja die Liederbücher. Das Einzige, wo es nicht ganz so einfach ist, ist das mit der Wärme. Und dann zieht sich eben jeder warm an und wir bewegen uns vielleicht auch mal zwischendurch. Also wenn das mal kommen sollte, irgendwann im Winter und ihr wisst nicht Bescheid, es gibt so ein Blackout, dann kann jeder die Freiheit haben, zum Gottesdienst zu kommen. Einige Älteste werden auf jeden Fall da sein, wir werden singen, wir werden beten und ich denke, wir können dann auch ein Wort Gottes hören. Aber wie gesagt, wir wissen auch als Gemeinde nicht, was so auf uns da noch zukommen kann. Ja, wir blicken jetzt gleich zurück in die Geschichte Israels, 5. Mose 8. Das ist die Zeit kurz vor dem Einzug ins gelobte Land Kanaan, 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Mose steht kurz vor seinem Tod und ermahnt nochmal das Volk, Gott treu zu sein. Und Mose blickt zurück auch auf das, was schiefgelaufen ist. Denn das Volk Israel ist eigentlich ein Negativbeispiel. Es hat Gott in vielen Phasen seiner Geschichte und auch hier nicht vertraut. Dieses Negativbeispiel wird uns dann heute vor Augen gehalten und wir wünschen uns natürlich, dass wir es in unserer heutigen Zeit als Christen besser machen können, dass uns das gelingt, dass wir den Glauben zu Gott dazu aufbringen. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 1 bis 16. Mose spricht da zum Volk: Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, indem ihr danach tut, damit ihr lebt und euch vermehrt und in das Land, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat, hineinkommt und es einnehmt. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte und dich prüfte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, in denen du in seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, in dem Bäche, Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel sind, ein Land, in dem es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Eisen enthalten, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote, seine Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dass, wenn du nun gegessen hast und satt bist, schöne Häuser erbaust und darin wohnst, deine Rinder und Schafe sich vermehren, dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich vermehrt, dass dann dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus und dich durch die große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen und Skorpione waren, wo lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, indem er dich demütigte und prüfte, damit er dir hernach wohltäte. Ja, Mose blickt zurück und nennt dabei einen ganz wichtigen Punkt in Vers 1. Das Volk Gottes soll in Zukunft Gottes Gebote halten, an Gott festhalten, nicht andere Götter anbeten. Und zwar aus welchem Grund? Damit ihr lebt und euch vermehrt und in das Land des Herrn eurer, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat, hineinkommt und es einnehmt. Das Volk Israel war völlig abhängig von Gott. Schon beim Auszug aus Ägypten war es von Gott abhängig. Gott musste gewaltige Wunder tun, damit es überhaupt ausziehen konnte. In der Wüste war es von Gott abhängig als großes Volk. Gott musste es versorgen. Bei der Einnahme des Landes war es abhängig von Gott. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte Israels betrachten, das Volk Israel ist auch heute noch immer abhängig von Gott, damit es überlebt, damit es sich vermehrt, damit es das verheißene Land behält. Nun sagt unser Vers 2, die Wüstenzeit, die Wanderung durch die Wüste hat 40 Jahre gedauert. Und das hat mich gedanklich sehr beschäftigt, als ich diesen Teil der Bibel las. Warum hat diese Wüstenwanderung 40 Jahre gedauert, habe ich mich gefragt. Und habe mal ein bisschen nachgelesen, die Zeitabschnitte. Das Volk hat etwa 2 Monate gebraucht bis zum Berg Sinai. Da hat Gott ja einen Bund geschlossen mit seinem Volk. ihnen die Gebote gegeben, die Gesetze. Und dort am Berg Sinai ist das Volk etwa ein Jahr geblieben und ist dann weitergezogen Richtung gelobtes Land. 40 Jahre. Und wenn wir nachher bedenken, dass in dieser Zeit viel Murren gegen Gott war, viel Ungehorsam, dann werden wir erkennen, dass die ganze Reise eben 40 Jahre gedauert hat, weil das Volk Gottes Gott nicht gehorsam war und Gott dann das Volk Strafen erziehen musste. Ich bin überzeugt, die Reise, wenn alles gut gelaufen wäre, hätte vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre gedauert, wenn das Volk dann wirklich Gott vertraut hätte. Und so hat es quasi 38 Jahre länger in der Wüste bleiben müssen, die meiste Zeit vor dem gelobten Land, in der Nähe des gelobten Landes, außerhalb des gelobten Landes. Eine ganze Generation ist dadurch in der Wüste gestorben und ist nicht in das gelobte Land hineingelangt. Woran lag das? In Vers 2 steht, dass Gott den Glauben seines Volkes geprüft hat. Es gab Zeiten, Vers 3, in denen das Volk Hunger und Durst litt. Und das war schon in der Anfangszeit, 6 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten. Das können wir nachlesen in 2. Mose 16, Verse 1 bis 3. Gott hat sein Volk geprüft, hat es ja praktisch in Grenzbereiche hineingeführt. Ich weiß nicht, ob von euch jemand Ähnliches erlebt hat, Hunger und Durst oder andere Grenzsituationen. Manchmal schütteln wir ja ganz schnell über das Volk Israel den Kopf, aber vielen von uns ist es vielleicht so gut gegangen, dass wir noch gar keine Grenzsituationen erlebt haben. Und dann sollten wir auch nicht leichtfertig über andere urteilen. Jedenfalls hat Gott hier sein Volk geprüft und es hatte Hunger und Durst. In dieser Zeit hätte es Gott aber vertrauen sollen und das hat es nicht getan. Es hat gemurrt, denn Gott war ja immer bereit zu helfen. Es war von vornherein klar, dass dieses große Volk, 600.000 Leute, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur die Männer waren, die da gezählt wurden, es war jedenfalls ein riesiges Volk, war in der Wüste unterwegs. Und es war klar, dass dieses Volk Gottes Hilfe brauchte. Und Gott hatte diese Hilfe ja auch zugesagt und hat dann auch geholfen, indem er Manna geschickt hat, also kleine Körner mit einem Kuchengeschmack. Gott hat manchmal dafür gesorgt, dass Wachteln da waren. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass Wasser da war und hat da Wunder getan. Wasser kam aus harten Felsen hervor. Vers 15. Im Endeffekt war es so, dass Gott sein Volk wirklich 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hat. Aber dem Volk Israel fehlte gerade in der Anfangszeit das Vertrauen, der Glaube zu Gott. Es hat immer wieder gegen Gott gemurrt und dann sogar ein goldenes Kalb, ein Götzenbild errichtet, gefertigt und angebetet beim Berg Sinai. Ja, das Volk hat im Laufe seiner Wüstenwanderung nicht mehr an den mächtigen Gott geglaubt, der es in ein gutes Land bringen wollte. Dieses gute Land war ja schon seinen Vätern verheißen und Mose hatte betont, sie würden in ein gutes Land kommen und das Volk hat aber den Glauben verloren. Die ersten ernsthaften Schwierigkeiten haben sie mutlos und auch kopflos gemacht. In 2. Mose 16 können wir nachlesen, dass sie die Vergangenheit verklärt haben. Sie haben gesagt, in Ägypten ging's uns doch eigentlich gut, da saßen wir an Fleischtöpfen. aber die Realität war doch anders. Sie waren versklavt. In Ägypten hätten sie keinen Raum gehabt, als Volk zu überleben. Aber sie haben angefangen, die Vergangenheit zu verklären. Sie sind kopflos geworden. Dabei hatte Gott ihnen ja ein wirklich gutes Ziel vor Augen gestellt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, sagen wir ja immer. Dieses Land ist beschrieben in meinem Text ab Verse 7. Gott hat gesagt, ich führe euch in ein gutes Land. Ja, die Versorgung mit Brot und Wasser war nicht das einzige Problem auf der Wüstenwanderung. Es gab dort Schlangen und Skorpione, sagt unser Bibeltext Vers 15. Außerdem gab es dort fremde Völker, die sich ihnen manchmal in den Weg gestellt hatten. Und natürlich war es so, dass das gelobte Land erst einmal erobert werden musste. Andererseits, wenn sie zurückblickten, hatte das Volk bereits große Wunder Gottes erlebt. Die Plagen, die Gott über Ägypten verhängt hatte, damit der Pharao das Volk überhaupt freiließ. Ja, dann das Scheitern des ägyptischen Heeres bei der Verfolgung, den Durchzug durchs Meer. Dann hatten sie erlebt, dass Gott sie geführt hat in der Wüste durch eine Wolkensäule bei Tag und durch eine Feuersäule bei Nacht. Nachzulesen 4. Mose 9 und an anderen Stellen. Trotzdem haben sie immer wieder gegen Gott gemurrt. Und dann war es so, als sie schließlich nach deutlich über einem Jahr davor standen, in das gelobte Land einzuziehen, hat ihnen dann der Mut gefehlt und der Glaube, dass sie dieses Land einnehmen würden. Ihr kennt das ja, jedenfalls die Bibelleser, es wurden Kundschafter ausgeschickt und die wurden dann nachher befragt. Josua und Kaleb hatten den Mut zu sagen, wir werden mit Gottes Hilfe dieses Land erobern können. Die anderen Kundschafter haben gesagt, die fremden Völker sind zu stark, die Städte sind zu stark befestigt. Und so hatte man der Stimme Gottes nicht gehorcht, dieses Land einzunehmen. Und deshalb blieben sie 38 Jahre etwa in der Wüste außerhalb des gelobten Landes, mussten sich dort ansiedeln. Da weiß man, glaube ich, geschichtlich nicht so ganz genau, wie diese Zeit abgelaufen ist. Wahrscheinlich haben sich die Stämme verteilt und dort hat man natürlich auch überlebt mit Gottes Hilfe. Gott hat weiterhin Manna geschenkt, Gott hat Wasser geschenkt, aber sie sind nicht ins gelobte Land gekommen. Und dann hat Gott einen Stopp gesetzt. Er hat sie gestraft für ihren Unglauben. Wir können das nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 21 bis 23. Da spricht Gott: Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Ja, das war die Erziehungsmaßnahme, die Strafe Gottes für sein Volk. Keiner dieser Erwachsenen außer Josua und Kaleb, keiner der Männer und Frauen, die 20 Jahre und älter waren, sollten ins gelobte Land gelangen. Wenn wir in der Bibel nachlesen, dann können wir lesen, dass Israel noch eigenmächtig versucht hat, ins gelobte Land vorzudringen. Aber Gott hatte ihnen ja seinen Schutz entzogen und sie sind deshalb auch militärisch gescheitert. Das Volk Israel musste in der Wüste bleiben, eine ganze Generation. Ja, dann habe ich mich gefragt, welche Herausforderungen haben wir heute? Was fordert unseren Glauben heraus? Wir haben vom Volk Israel aus seiner Geschichte gehört. Ja, da ist einmal sicherlich die materielle Herausforderung. Mose warnt in unserem Text davor, hüte dich, Volk Israel, wenn es dir einmal besser gehen wird im gelobten Land, dass du dann nicht gottlos wirst, dass du den Reichtum deiner eigenen Leistung zuschreibst und nicht mehr siehst als Segen Gottes. Hüte dich davor. Das ist natürlich eine Frage an uns, die wir relativ reich sind im Westen. Aber das wäre sicherlich ein eigenes Thema. Wir haben im Moment, wenn wir an die aktuellen Krisen denken, sicherlich auch ein anderes Problem. Es kann für uns eine Zeit kommen, in der wir materiell weniger haben. Seit Kriegsende ist es mit der Wirtschaft in Deutschland immer bergauf gegangen und die meisten, viele von uns haben daran teilgenommen. Wir sind es gewohnt, dass sich unser Einkommen steigert, unsere Kaufkraft steigert. Und da stellt sich schon die Frage, ist das nicht doch für uns mal eine Herausforderung, wenn wir mit weniger zufrieden sein müssen? Oder murren wir dann gegenüber Gott? Da müssen wir uns verhüten, gegenüber Gott zu murren. Gott hatte den Israeliten in der Wüste zwar Manna gegeben, aber grundsätzlich immer nur für einen Tag. Die Ausnahme war der Sabbat, da brauchten sie nicht zu sammeln, aber ansonsten Sabbat für einen Tag. Das heißt, die Israeliten waren täglich von Gottes Geben abhängig. Und wenn wir an unser Vater unser denken, dann bitten wir um das tägliche Brot. Und manche Ausleger sagen, um mehr können wir eigentlich gar nicht bitten. Wir bitten um das tägliche Brot, das Gott uns versorgt. Und das sollte uns auch genügen. Das ist gar nicht so einfach, wir mit unserer Vorsorge- und Versicherungsmentalität. Gott hat uns versprochen, auch im Neuen Testament, uns mit dem Nötigen zu versorgen. In Matthäus 6 heißt es ab Vers 25, sorget euch nicht um das, was ihr essen und trinken wollt oder müsst, um Kleidung. Und da ist die Frage an uns, vertrauen wir seinem Wort? Das könnte für uns eine Herausforderung sein. Und da müssen wir vielleicht auch aufeinander Acht haben, denn wir sind sicherlich in manchen Punkten unterschiedlich gestellt. Manche von uns haben ein, sage ich mal, grenzwertig geringes Einkommen, andere verfügen über mehr. Manche haben vielleicht für den ganzen Winter Heizöl getankt. Eine Nachbarin von uns hat Heizöl getankt. Und dann habe ich zugleich zu meiner Frau gesagt, die hat's ja gut, da können wir dann im Winter rübergehen. Aber es stellte sich heraus, das Öl war so teuer und sie hat erstmal für 1.000 Euro getankt. Und da kommt sie also auch irgendwie nicht über den Winter. Aber wir werden da vielleicht auch in näherer Zukunft ein Stück weit mehr aufeinander Acht haben müssen und ja, ob wir da nicht einander dann auch helfen sollen in schwieriger Zeit, womit auch immer. Das Thema war ja Leben in schwieriger Zeit. Welche Herausforderungen haben wir heute? Da haben wir natürlich das auch, was es zu allen Zeiten gegeben hat. Auch Christen werden krank, auch Christen können wirtschaftliche Probleme haben. Auch Christen haben Eheprobleme. Und ja, wir erleben ja auch, dass Menschen unter uns sind, die Krieg in ihrer Heimat erlebt haben, die auf der Flucht gewesen sind. Das sind ja auch gewaltige Herausforderungen. Und auch da müssen wir einander beistehen. Da ist gut, wenn man in einem Hauskreis verwurzelt ist oder auf andere Weise Gemeinschaft, Kontakt innerhalb der Gemeinde hat, dass wir einander da beistehen können, im Gebet oder auch durch praktische Hilfe, durch Ermutigung. Diese persönlichen Wüstenzeiten, viele von uns erleben das. Manche haben besondere Sorgen mit ihren Kindern. Also wenn man sich wirklich umhört, so untereinander, es gibt also auch kaum Christen, die nicht doch irgendwo ihre Sorgenfelder haben. Das alles sollen wir natürlich angehen im Glauben und ja, festhalten am Glauben, im Gegensatz zu dem, was Israel in vielen Zeiten in seiner Geschichte praktiziert hat. Sind wir aufgerufen, uns mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Sorgen, Problemen an Gott zu wenden. Und da gibt's ein Wort im Römerbrief, Kapitel 8. Damit ermutigen wir uns immer am Jahresanfang oder auch zu Geburtstagen. Wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, da sprechen wir uns zu, dass Gott ja bei uns ist. Da gibt's ganz viele Stellen in der Bibel, der Psalm 23, andere Bibelstellen. Gott sagt uns zu, dass er auch in schwierigen Zeiten, in ganz großen Schwierigkeiten bei uns sein will. Da heißt es im Römer 8 ab Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also uns ist die Nähe und die Liebe Christi zugesagt. Aber es heißt hier auch in Vers 37, wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Dieses Überwinden bedeutet, wir halten fest am Glauben, wir bleiben dran. Wir geben nicht auf zu vertrauen, dass Gott uns liebt, dass Gottes guter Wille geschieht. Daran müssen wir festhalten, egal woher die Schwierigkeiten kommen, denen wir begegnen. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, auch in neutestamentlicher Zeit, Israel hatte ja die Verheißung, ins gelobte Land zu kommen. Und das war ja ein ganz wunderbares Land. Und für uns ist dieses gelobte Land die himmlische Heimat. Glauben wir an den neuen Himmel und die neue Erde? Oder ist das eher so ein bisschen nebulös in unserem Kopf und wir hoffen, dass es das gibt? Glauben wir daran, dass wir einmal als Kinder Gottes dort sein werden bei Gott, in diesem vollkommenen neuen Himmel und die neue Erde? Dann hat das eine enorme Zugkraft. Dann ziehen wir daraus eine ganz große Hoffnung. Dann müssen wir uns auch nicht auf dieser Erde verwirklichen. Dann muss auf der Erde nicht alles stimmig sein. Wir müssen nicht alles verstehen. Schwere Zeiten, die wir erleben, Krankheit, anderes, das braucht dann nicht dieses Gewicht zu haben. Der Mensch ohne Gott, so stelle ich mir vor, der hat vielleicht ein Lebenskonto und sagt, dies war gut und das war schlecht und am Ende beim Zusammenrechnen kommt was Positives raus. Das muss beim Christenleben gar nicht unbedingt so sein. Denn für uns ist es so, das Beste kommt ja noch. Wir glauben ja an den neuen Himmel und die neue Erde. Und deswegen können wir auch im Glauben und mit Hoffnung schwere Zeiten durchleben. Ja, schließlich könnte man noch nennen, für uns als neutestamentliche Christen, Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Der Geist Gottes lässt uns viel mehr verstehen, als der normale Israelit, glaube ich, damals verstanden hat. Der normale Israelit hatte nicht den Geist Gottes damals. Er hätte aber Gott gehorsam sein können. Gott hat das zu allen Zeiten den Menschen möglich gemacht. Aber was haben wir doch für ein großes Geschenk, den Geist Gottes, der uns hilft, sein Wort zu verstehen, seinen Willen zu verstehen und dadurch auch schwierige Zeiten einzuordnen. Und dieser Geist Gottes, der sagt uns dann auch, deine Sünden sind dir vergeben, du hast Frieden mit Gott. Du bist auf Ewigkeit Gottes Kind. Du hast das ewige Leben. Und ich habe mir angewöhnt, Gott jeden Tag am Morgen dafür zu danken, dass ich sein Kind bin, heute, aber auch alle Tage und alle Zeit, die noch kommen wird. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns das bewusst machen, dass wir nicht nur auf das Heute angewiesen sind, wie der heutige Tag verläuft oder wie das jetzige Jahr verläuft. Wir glauben an den neuen Himmel, die neue Erde, wir gehen darauf zu, wir sind für alle Zeit Gottes Kinder, wir haben das ewige Leben. Ein letzter Punkt. Wir haben festgestellt, Israel hat schwierige Zeiten durchlebt und Gott manchmal nicht vertraut. Und das hatte Folgen für das Volk Israel. Das hatte negative Folgen. Wir haben auch unsere Herausforderungen in heutiger Zeit. Daran mangelt es uns nicht. Persönliche Herausforderungen oder auch als gesamte Gesellschaft. Der letzte Punkt an der Geschichte Israels erkennen wir, dass wir Gott vertrauen können. Deswegen haben wir auch das Alte Testament. Der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott des Neuen Testaments und das Alte Testament sagt uns auch viel über Gott. An der Geschichte Israels erkennen wir, dass wir Gott vertrauen können. Wenn man als Christ, wenn man länger Christ ist und zurückdenkt in sein Leben und hat schon eine längere Lebensgeschichte mit Gott, dann kann man auch aus der eigenen Geschichte erkennen, wie Gott einen geführt und getragen hat. Ich erinnere mich dran, dass Heinz Zündorf mal so einen längeren Bericht gegeben hat aus seinem Leben, wie er Gott erlebt hat. Und auch die Lebensgeschichte von Heinz Zündorf ist so ein Beispiel, wie Gott führt und trägt. Israel ist nachher in das gelobte Land hineingekommen. Also das war nicht ein leeres Versprechen, was Gott gegeben hat, eine Verheißung, die sich nicht erfüllt hat. Israel ist in das gelobte Land gelangt. Und bis dahin hat Gott sie auch versorgt und beschützt. Allerdings ist eine Generation außen vor geblieben. Das Land, in das sie gekommen sind, war ein gutes Land. Das war so. Das musste natürlich erstmal bewirtschaftet werden, aber das war kein leeres Versprechen Gottes. Israel ist in ein gutes Land gekommen. Solange das Volk Israel Gott gehorcht hat, konnte Israel dort auch sicher wohnen. Gott hat diese Verheißung erfüllt, sie würden das Land einnehmen und es besitzen. Große Weltreiche sind vergangen. Die alten Weltreiche Assyrer, Babylonier, Meder, Perser, Römer, Griechen. Das Volk Israel besteht bis heute. Es ist ein kleines Volk, ein eher unbedeutsames Volk, aber es ist Gottes Volk. Wenn Israel Gott auf der Wüstenwanderung treu geblieben wäre, seine Gebote befolgt hätte, hätte es nicht 40 Jahre in der Wüste bleiben müssen. Später hätte es auch nicht die babylonische Gefangenschaft gegeben, 70 nach Christus die Zerstörung des Tempels, und das Volk wäre auch nicht vertrieben worden aus dem gelobten Land. Ja, für uns ergeht der Aufruf, machen wir es besser als Israel. Vertrauen wir Gott auch in schwierigen Zeiten. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Ich denke, im Moment geht es uns verhältnismäßig gut und wir würden nicht tauschen wollen mit der Zeit der Wüstenwanderung. Und vertrauen wir Gott auch in schwierigen Zeiten. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir können dabei denken an die Menschen im Iran. Wir haben den Bericht von Kimia gehört. Wir können dabei auch denken an das Volk Israel. Das Volk Israel, dass es sich doch Gott wieder mehr zuwendet. Und wir können auch denken an uns und Gott unser Vertrauen aussprechen. Ja, wer möchte mit uns beten? Wir wollen das Vaterunser beten und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, nehmt nochmal Platz. Wir singen ein Lied, sei behütet. Wir stehen auf zum Segen. Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott. Amen.